Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Der Erik hat gesagt, ich soll gerne noch ein paar Takte zu mir sagen. Das mache ich gern. Joe Fischle ist mein Name. Zu mir gehört meine Frau Rebecca und wir haben 3 Kinder, 6, 8 und 10 Jahre. Sind jetzt heute nicht mit dabei. Die sind dann bei uns im Gottesdienst. Bei uns im Gottesdienst, das heißt in der Süddeutschen Gemeinschaft in Ditzingen. Dort gehöre ich mit dazu, darf da Pastor sein. Und ursprünglich komme ich hier aus Ludwigsburg. Und damals haben wir uns so kennengelernt bei diesen verschiedenen Allianzaktionen. Pro Christ 93 ist das erste, an was ich mich so richtig erinnere. Das werden jetzt dann auch schon 30 Jahre, also so nächstes Jahr dann, schon eine ganz schön lange Zeit. Und da sind gute Freundschaften entstanden. Das ist für mich ein großes Geschenk. Der Carsten und seine Familie sind so liebe Freunde für mich. Carsten, mein bester Freund. Das ist ein großer Segen für mich. Und so finde ich diese Allianzarbeit grundsätzlich ein Segen. Und so persönlich ist es für mich ein großer Segen. Gute Freundschaften sind daraus entstanden. Wir befinden uns einen Sonntag nach Ostern. Und wenn wir uns so zurückversetzen, so ungefähr 2000 Jahre zurück, damals als Jesus eben hier auf der Erde gelebt hat, gestorben ist und wieder auferstanden ist, da war es ja so, dass er nach seiner Auferstehung 40 Tage hier auf der Erde gelebt hat, bevor er dann wieder zurückgekehrt ist in den Himmel. Das, was wir dann an Himmelfahrt feiern, was ja auch bei uns 40 Tage nach Ostern ist. Und ich habe schon manchmal gedacht, ich fände es eigentlich interessant zu wissen, was er in den 40 Tagen hier auf der Erde noch so gemacht hat. So arg viel wissen wir ja da nicht davon. So arg viel ist in der Bibel da nicht davon zu lesen, aber ein bisschen was schon. Eine Begegnung wird so recht ausführlich beschrieben. Das ist in Johannes 21 und um diese Begegnung soll es uns heute gehen. Mir geht es eigentlich vor allem um 3 Verse, wo Jesus mit Petrus so zusammenkommt. Und in dieser Predigtreihe, die hier gerade ist, Begegnungen mit Jesus, geht es uns so um diese Begegnung von Jesus mit Petrus nach der Auferstehung. Ich möchte euch aber auch die Verse davor noch lesen. Das ist Johannes 21. Ich lese euch einfach Vers 1 bis 14. Das ist dann nicht so direkt unser Predigtext, aber damit ihr so ein bisschen mit reinkommt in das, wie es da war. Und dann geht es uns vor allem um die Verse 15 bis 17. Ich lese hier aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr dürft gerne mitlesen oder zuhören, wie ihr es besser aufnehmen könnt. Genau, wenn wir so im Kopf haben, Johannes 20 wird die Auferstehung Jesu beschrieben und jetzt kommt hier Johannes 21. Diese Begegnung von Jesus mit 7 Jüngern insgesamt und dann vor allem mit Petrus. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Es gab es ja irgendwie schon mal so, dass die unterwegs waren und nichts gefangen haben. Hier haben wir es wieder, sie fangen nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Also der hat sich wahrscheinlich gedacht, Moment, das kennen wir doch irgendwie, nichts gefangen und dann kriegen wir so eine Aufforderung, es anders zu machen und auf einmal fangen wir alles. Also er hat es kapiert, wer es ist Jesus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot, gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Also das ist schon mal besonders, oder? So ein Frühstück mit Jesus, das Jesus selbst zubereitet hat. Okay, Fisch zum Frühstück wäre jetzt nicht so ganz mein Ding, auch wenn ich Fischle heiße, ich esse Fisch dann doch lieber zum Mittagessen. Aber trotzdem, Frühstück mit Jesus, wo er selber zubereitet, Wahnsinn. Und doch irgendwie auch so ein bisschen surreal, irgendwie so nicht so ganz greifbar, oder diese Begegnung mit Jesus, die trauen sich nicht zu fragen, wer er ist und sie wissen es doch aber auch natürlich, dass es Jesus ist. Ja, irgendwie schon besonders, diese Begegnung nach der Auferstehung. Und jetzt kommt ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus, das wir uns anschauen möchten und das sicherlich euch bekannt ist, aber wir wollen es nochmal so genau anschauen. Ich lese uns noch die Verse 15 bis 17, habe es hier auch an der Wand, auch da wieder, ihr dürft mitlesen oder zuhören, wie ihr es gut findet. Ich muss aber sagen, ich finde es richtig klasse, dass ihr hier die Bibeln habt, weil manchmal ist dann auch während der Predigt gut, nochmal zu gucken, wie steht es denn da drin. Also das ist eine tolle Sache, muss ich mal unserer Gemeinde weitergeben. Vers 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Dreimal fragt Jesus den Petrus, liebst du mich oder hast du mich lieb? Und dreimal antwortet Petrus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Diese dreimalige Frage Jesu, die erinnert nicht nur uns an diese dreimalige Verleugnung des Petrus, sondern die hat ganz bestimmt auch Petrus an diese Verleugnung erinnert. Dreimal hatte er gesagt, dass er Jesus nicht kennt, obwohl ihm Jesus so wichtig war. Jetzt wollen wir uns aber noch ein bisschen genauer anschauen, diese paar Verse. Ihr wisst wahrscheinlich, dass es im Griechischen unterschiedliche Worte für Liebe gibt. Es gibt zum einen Eros, so diese Liebe, die nicht nur etwas mit Erotik und Sexualität zu tun hat, sondern auch so mit Zärtlichkeit und Zuwendung, so die Liebe zwischen Mann und Frau. Dann gibt es Philia, das wird immer wieder so mit Bruderliebe wiedergegeben. Man könnte aber auch einfach sagen, die Liebe zwischen guten Freunden. Biblisches Beispiel wäre so der David und Jonathan. So zwei Freunde, die zusammenhalten bei dick und dünn, richtig gute Freunde. Philia, Bruderliebe oder so die Freunde, die Liebe zwischen Freunden. Und dann gibt es die Agape, die göttliche Liebe. Die Liebe, die liebt, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist aber nicht nur das, was so Gott zu uns hat, sondern wo auch wir als Christen aufgefordert sind. Zum Beispiel in Matthäus 13, wo Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Da spricht er auch von Agape. Also er sagt uns, wir sollen diese göttliche Liebe zueinander haben. Und wir wissen, aus uns selber heraus können wir es nicht. Da braucht es das, dass Gott uns das gibt, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt für so eine Agape-Liebe, für so eine Liebe, die gibt, ohne etwas zu erwarten. Für unseren Text ist jetzt Philia und Agape wichtig, denn die zwei Worte kommen hier vor. Das erste Mal, wo Jesus den Petrus fragt, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Da sagt Jesus so im Griechischen, hast du mehr Agape als irgendein anderer hier? Und wie antwortet Petrus? Er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da steht Philia. Er maßte sich also nicht an zu sagen, ich habe diese göttliche, diese Agape-Liebe, sondern er spricht von dieser Philia, von dieser Liebe, wie wir Menschen sie so normalerweise untereinander haben. Daraufhin sagt Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Bin schon eins weiter. Das zweite Mal, wo Jesus fragt, da hat er wieder Agape drin, aber er lässt jetzt dieses mehr weg. Jesus fragt, liebst du mich? Er sagt nicht, liebst du mich mehr als die anderen, sondern er sagt einfach, liebst du mich, aber immer noch mit dieser Agape-Liebe. Und die Antwort des Petrus lautet, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wieder genau die gleiche Antwort mit Philia. Daraufhin sagt Jesus ihm, hüte meine Schafe. Das ist schon so ein bisschen mehr. Vorher hat er von den Lämmern gesprochen, jetzt redet er von den Schafen. Ich habe den Eindruck, Jesus traut ihm damit schon mehr zu. Und beim dritten Mal, da fragt Jesus dann, hast du mich lieb? Und er verwendet jetzt hier Philia, eben diese Liebe, wie wir Menschen sie untereinander haben. Und Petrus antwortet wieder genau gleich mit dem, du weißt, dass ich dich lieb habe mit Philia-Liebe. Die neue Genfer Übersetzung hat es hier versucht, das irgendwie so mit reinzunehmen, indem eben für Agape haben sie liebst du mich genommen und für dieses Philia, ich habe dich lieb oder hast du mich lieb. Ich glaube, sie wollten das damit so zum Ausdruck bringen. Jesus geht mit dem Anspruch herunter, er sagt zuerst mehr Agape, dann diese Philia-Liebe und gleichzeitig mit dem, was er dem Petrus dann als Aufgabe gibt, da geht er praktisch hoch in diesem Anspruch. Wenn es da am Ende heißt, in diesem Text, nach dem dritten Mal, Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Dann war das sicher zum einen, weil es eben das dritte Mal war und weil er an dieses dreimalige Verleugnen gedacht hat. Aber zum anderen ganz bestimmt auch deshalb, weil Jesus ihn nicht nur im Blick auf die Agape-Liebe hinterfragt hat, sondern letztlich auch im Blick auf die Philia-Liebe. Und vielleicht ist es für uns so als Christen des 21. Jahrhunderts schwer zu akzeptieren oder zu greifen, dass so manches Gespräch mit Jesus auch traurig machen kann. Aber tatsächlich gehört auch das manchmal dazu, dass Jesus uns etwas klar macht, was uns schwerfällt, was hart ist für uns. Für Petrus war das hart. Und doch hat es dazu gedient, dass Jesus ihn ganz neu beauftragen konnte. Ich glaube, das ist so das, was Jesus auch in Johannes 15 sagt. Da ist ja dieses großartige Bild von dem Weinstock und den Reben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und er sagt auch, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und da sagt er dann weiter, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringe. Das heißt, wir sind als Christen dazu aufgefordert, Frucht zu bringen. Und wer keine Frucht bringt, sagt Jesus recht hart, der wird weggenommen. Aber wer Frucht bringt, der kann sich auch nicht irgendwie ausruhen, sondern da heißt es dann, und eine jede Rebe, die Frucht bringt, die wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringe. Ich glaube, genau das geschieht hier mit Petrus. Er wird hier gereinigt, damit er letztlich noch mehr Frucht bringt. Petrus war da für Jesus zu gebrauchen, wo seine Selbstüberschätzung gewichen ist. Ich glaube, ein paar Wochen vorher, wenn Jesus ihn gefragt hätte, hast du mich mehr lieb als alle anderen hier, mehr Agape-Liebe, da hätte Petrus gesagt, ja natürlich, ich bin ja Petrus, also natürlich habe ich mehr Agape-Liebe als alle anderen. Aber in dem Moment, wo er diese Verleugnung hinter sich hatte, da war seine Selbstüberschätzung gewichen und er war für Jesus zu gebrauchen. Und dass er für Jesus zu gebrauchen war, das möchte ich hier ganz stark betonen. Denn das, wozu Jesus ihn beauftragt, das ist ja schon besonders. Er sagt ihm zuerst, dieses weide meine Lämmer und dann hüte meine Schafe und dann sorge für meine Schafe. Das heißt ja auch, Petrus, du wirst der sein, der, wenn ich mal weg bin, Jesus wusste, dass er bald weg ist, wenn ich weg bin, dann bist du derjenige, der eben für die Gemeinde zuständig bist. Du bist der Leiter. Ganz am Anfang der Zeit von Jesus und Petrus, da hat Jesus ihm den Auftrag gegeben, dass er nicht mehr Fische fischen soll, sondern Menschenfischer sein soll. Ganz toll, wichtige Aufgabe, er soll Menschen zu Jesus rufen, Menschen zu Jesus bringen. Die Aufgabe hat er nach wie vor und jetzt geht es aber eigentlich noch einen Schritt weiter, nämlich er soll der Leiter sein und für die Schafe Jesu sorgen. Und deshalb, wenn Jesus den Petrus fragt, hast du mich lieb, dann möchte ich ganz deutlich auch betonen, mit dieser ganzen Aktion sagt Jesus dem Petrus wiederum, ich habe dich lieb. Und auch wenn du mich dreimal verleugnet hast, mache ich mit dir weiter. Und genau das Gleiche sagt Jesus auch uns. Wenn wir fallen, wenn es Dinge gibt, die nicht gut laufen, dann lässt Jesus uns nicht fallen, sondern er macht weiter mit uns. Jesus liebt dich und er ist ein Gott der zweiten Chance. Das ist ja schon spannend. Wir können ja die Bibel von vorne bis hinten durchgucken und die Leute angucken, mit denen Gott so seine Geschichte geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt einer findet, der so ganz perfekt ist. Wahrscheinlich nicht. Es sind vielmehr diejenigen wie so ein Mose, der einen Ägypter erschlagen hatte. Und ich mache jetzt die Reihe gar nicht durch, man könnte bei jedem irgendwas sagen. Und Gott schreibt Geschichte mit diesen Menschen, weil er ein Gott der zweiten Chance ist. Und das gilt für dich und für mich genauso. Vor einiger Zeit war ich im Blumenladen und habe einen Blumenstrauß gekauft. Und während ich da so gewartet habe, bis der Blumenstrauß schön gebunden war, ich denke, ich habe ihn für meine Frau gekauft. Selten gibt es mal, dass ich was für ein Gemeindeglied kaufe. Wahrscheinlich war es für meine Frau. Aber auf jeden Fall habe ich da so bei der Dekoration rumgeschaut. Da gibt es ja immer so schöne Dinge. Ehrlich gesagt fallen mir die sonst nicht so auf. Ich glaube, es ist auch mehr so für die Frauen. Die sind da, haben da so ein Händle dafür. Ich nicht so. Aber ich finde es toll, auch hier bei euch, das ist einfach richtig schön. Toll einfach die Leute, die da einen Blick dafür haben. Also ich hab da keinen so Blick. Aber jetzt fiel mein Blick doch auf etwas bei diesem Dekoartikel. Und zwar waren das solche Blechschilder. Diese Blechschilder, die hatten, finde ich, witzige Sachen drauf. Eines hieß: Ich esse Schokolade nur an Tagen, die mit G enden und mittwochs. Ich musste so ein bisschen überlegen, was der Sinn von dem Ding ist, und ging dann so: Ah, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und ich dachte: Ja, passt zu mir, ich esse Schokolade auch nur an Tagen, die mit G enden und mittwochs. Oder was anderes fand ich auch nett: Man hat nie zu viele Schuhe, sondern nur zu wenig Schrank. Das wäre jetzt wieder, ich bediene jetzt ein bisschen die Klischees, aber das geht so ein bisschen Richtung Frauen, glaube ich. Aber dann gab es was, das würde wieder gut zu mir passen oder zu unserer Wohnung, da habe ich jetzt kein Bild. Das hieß: Gestern war hier noch aufgeräumt, schade, dass du das verpasst hast. Das wäre sowas für unsere Wohnung. Aber jetzt mein eigentlicher Favorite, das ist dieses Schild: Hinfallen, Krone richten, weitergehen. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist das ein geistliches Schild. Denn so ist es doch bei uns Christen, dass wir immer wieder hinfallen, aber dann sind wir trotzdem Königskinder. Jeder, der an Jesus glaubt, hat Gott als himmlischen Vater, den König aller Könige. Und deswegen sind wir Königskinder, wir haben diese Krone. Wir dürfen die Krone richten, dürfen aufstehen und weitergehen. Und ich möchte das jetzt nicht irgendwie zu leichtfertig sagen. Ganz klar, es gehört dazu, wenn wir Schuld in unserem Leben haben, dass wir Schuld bekennen vor Gott und den Menschen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir dich so unter diesem Krone richten verstehen. Es gilt, Schuld zu bekennen und Vergebung zu empfangen, aber dann dürfen wir auch eben aufstehen und weitergehen. Also wenn du hinfällst, richte deine Krone und geh weiter, weil Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Wir sehen das hier bei Petrus ganz deutlich. Kay Gaunt hat ein Lied, das genau das so zum Ausdruck bringt. Es heißt: Wir fallen hin und stehen auf. Jetzt lese ich es uns vor oder wir hören es an. Ich gucke kurz nach hinten. Ich lese es vor, gell? Genau. Dieses Lied, vielleicht kennst du die einen und anderen. Es lautet: Fluchend kehrte er wieder nach Haus, seine Last wie immer schwer, von dem Markt 10 Meilen zurück, die Reise lang und leer. Wie jeden Tag blieb er an einer hohen Klostermauer stehen und spürte dann, ihm fehlt die Kraft, weiterzugehen. Und er träumte vor sich hin vom Klosterleben dort, von Frieden, Ruhe und Sinn, ein zurückgezogener Ort. Doch auf einmal kommt ein Priester durch das schwere Eisentor. Bitte, sag mir doch, was geht da drinnen vor? Und der Priester sagt: Wir fallen hin, stehen auf. Fallen hin, stehen auf. Denn wir Frommen sind nur Menschen, die fallen hin und stehen auf. Enttäuschung folgte ihm heim. Er hoffte auf viel mehr. Doch er sah sich in einem Licht viel heller als vorher. Denn wenn der Priester dort an dieser Gnade Gottes sich begnügt, dann muss es Hoffnung geben im Überfluss. Ja, gerade auch für uns. Wir fallen hin, stehen auf. Fallen hin, stehen auf. Denn wir Frommen sind nur Menschen, die fallen hin und stehen auf. Wenn du hinfällst, bekenne Schuld vor Gott und vor Menschen, richte die Krone, steh auf und geh weiter. Und wenn das so für uns gilt, wie wir es bei Petrus eben auch sehen, dass er nach diesem großen Versagen, und das ist ja schon harter Tobak, oder dass er von diesem Jesus, der ihm wichtiger war als alles andere in der Welt, dass er von ihm 3-mal gesagt hat: Nee, den kenne ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ja, das war schon hart. Aber wenn das eben für Petrus gegolten hat und für dich und für mich, dass Jesus mit uns weitermacht, dann lasst uns das auch gegenseitig uns zugestehen. Denn wenn es um mich gilt, dann gilt es eben auch für meinen Mitchristen. Und hin und wieder denke ich mir, das ist schon gar nicht so leicht unter uns Christen. Manchmal hat man so den Eindruck, dass gerade in christlichen Kreisen wir so tun müssen, als ob alles perfekt wäre. Und man irgendwie gar nicht so sagen kann, wenn man irgendwo zu kämpfen hat oder wenn irgendwie was schief ging, weil es ist ja alles irgendwie, soll ja gut sein. Und natürlich, wir sind auch dazu aufgefordert, Jesus immer ähnlicher zu werden und da zu wachsen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir es doch alle, dass wir eben zu kämpfen haben, hier und da. Und dass wir eben keine perfekten Heiligen sind, sondern Sünder, die von Gott heilig gesprochen sind, weil wir die Vergebung haben. Und so, ich fasse mich da an der eigenen Nase, aber das möchte ich schon sagen, wenn das so der Kern unseres christlichen Glaubens ist, dass wir von der Vergebung leben und von dem, dass Gott so gnädig ist zu uns, dann lasst uns auch so eine Atmosphäre schaffen, wo wir das eben auch miteinander leben und das eben so widerspiegeln. Ja, man kann hier von Fehlern sprechen, man kann eben sagen, wo es einem schwerfällt und da ist viel Gnade da. Und insofern, da wo wir das für uns in Anspruch nehmen, lasst uns das auch für andere leben. Und vielleicht gilt es so, dass wir so in Gedanken sagen, ja, und genau dieser Person will ich vergeben. Und genau da will ich sagen, dass auch da Gnade gilt. Ein letztes will ich uns noch weitergeben. Wenn wir uns nochmal überlegen, diese Frage, die Jesus dem Petrus stellt, was fragt er? Fragt er den Petrus, also Petrus, wie ist es jetzt mit dir? Willst du mir immer noch nachfolgen, nach dem, was da alles passiert ist? Oder fragt er, Petrus, willst du noch mein Mitarbeiter sein? Oder fragt er, Petrus, willst du alle Kraft zusammennehmen und beweisen, dass du es besser machen kannst? Nein, natürlich nicht. Jesus fragt nichts von alledem, sondern er fragt, Petrus, liebst du mich oder hast du mich lieb? Es geht um die Liebe. Wenn man so ein engagierter Mitarbeiter in Gottes Sache ist und das ist richtig gut, wenn wir das sind, denn wir sind ja nicht irgendwie so da, um eben einfach immer zu konsumieren, sondern es gilt, dass wir uns an der Stelle, wo Gott uns haben will, mit einbringen. Also wenn man so ein engagierter Mitarbeiter ist, ist es gut, aber da muss man sich immer wieder das auch ins Bewusstsein rufen, dass es bei der Beziehung zu Jesus nicht um ein Dienstverhältnis geht, nicht um ein Arbeitsverhältnis, sondern um eine Liebesbeziehung. Jesus fragt den Petrus, hast du mich lieb? Und er macht ihm deutlich, ich habe dich lieb. Und ich möchte uns auch das sagen, wenn wir das vielleicht manchmal vergessen, du hast zu Jesus keine Dienstbeziehung, sondern eine Liebesbeziehung. Und lasst es uns genießen. Es ist so großartig, dass wir eben in dieser Beziehung zu Gott stehen. Zu diesem großen Gott, der Herr der ganzen Welt ist und der uns gleichzeitig so sehr lieb hat. Und natürlich das, was Jesus dem Petrus sagt mit diesem Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, sorge für meine Schafe, das hat schon mit einem Dienst, mit einer Aufgabe zu tun. Aber eben aus dieser Liebesbeziehung heraus. Ich finde es auch sehr spannend, wenn wir in Galater 5 lesen, da spricht Paulus ja von diesen Früchten des Heiligen Geistes und erzählt eine ganze Menge auf. Was nennt er als erstes, die ersten beiden? Da sagt er, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe und als zweites sagt er Freude. Und dann geht es weiter mit Geduld und Selbstbeherrschung und Sanftmut und so, diese Dinge kommen auch. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass er die zwei Dinge zuerst nennt, Liebe und Freude. Die Frucht des Heiligen Geistes, das, was der Heilige Geist in uns bewirken will, ist eben zum einen die Liebe, zum anderen aber auch die Freude. Wir dürfen uns freuen, an dieser Beziehung zu Jesus. Wir dürfen uns freuen, dass wir nicht allein durchs Leben gehen, sondern eben an der Hand dieses starken Gottes, dass wir, wie wir es vorher gesungen haben, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, dass wir es genauso so machen dürfen. Wir gehen an dieser starken Hand. Das darf uns mit Freude erfüllen. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus uns liebt, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Um es nochmals zusammenzufassen, mir ging es um diese Punkte und wer möchte, ich habe das auf so einem Blatt hier auch abgedruckt mit diesen Agape und Philia und diese fünf Punkte. Aber um es nochmal kurz durchzuschauen, also wer möchte, darf das dann gerne mitnehmen. Das eine war, dass wir gesehen haben, Petrus ist da zu gebrauchen, wo seine Selbstüberschätzung gewichen ist. Das zweite ist, dass Jesus zu dir sagt, wie er es auch zum Petrus sagt, wie er es ihm klar gemacht hat, ich liebe dich. Er ist der Gott der zweiten Chance. Und deshalb, wenn du hinfällst, richte die Krone und geh weiter. Bitte um Vergebung bei Gott und Menschen, steh auf und geh weiter. Und wenn das für dich gilt, dann gestehe es anderen auch zu. Lasst uns diese Atmosphäre der Liebe und der Gnade haben und leben. Und schließlich, du hast zu Jesus keine Dienstbeziehung, sondern eine Liebesbeziehung. Genieß es. Lasst uns so einen kurzen Moment der Stille nehmen, wo wir einfach überlegen können, was ist das, was jetzt heute für mich wichtig ist. Das sind sicherlich nicht alle fünf Punkte, vielleicht eines davon. Vielleicht, dass wir Gott zu fragen, was ist das, was dir für mich heute wichtig ist? Und wenn ihr wollt, könnt ihr so in der Stille irgendwie beten und Gott etwas sagen. Und ich bete dann noch zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke, dass du jeden Einzelnen von uns so unendlich lieb hast. Und wir können deine Liebe wahrscheinlich nur so ein kleines Stück überhaupt nur begreifen. Danke für diese große Liebe, die noch viel größer ist als das, was wir begreifen können. Und danke, dass du so ein Gott der zweiten Chance bist. Wir sehen es bei Petrus, der so versagt hat und den du so ganz klar neu beauftragt hast, mit dem du weitergemacht hast. Und danke, dass das für uns genauso gilt. Danke, dass bei dir die Gnade und die Vergebung ist. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir selbst auch genau das leben, dass wir so eine Atmosphäre der Liebe und der Gnade ausstrahlen, dass wir genau das leben, dass andere das spüren. Das ist hier anders als sonst irgendwie in der Welt, wo Dinge vielleicht nicht vergeben werden. Es ist bei uns Christen anders. Ich bitte dich sehr, dass du das schenkst und dass du uns eine große Ausstrahlungskraft gibst. Und danke, Jesus, dass wir zu dir diese Liebesbeziehung haben dürfen. Und lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns nicht deine Diener nennst, sondern dass du uns deine Kinder nennst. Das ist so eine große Adelung. Danke dafür. Schenk, dass wir es nicht vergessen und dass wir diese Freude über diese Liebesbeziehung haben und aus dieser Freude heraus leben und dann auch gerne bei dir mitmachen. Wir brauchen dich, Jesus, wir brauchen dein gutes Wirken und darum bitte ich dich, und das alles zu deiner Ehre. Amen.